Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid.
Der Titel der heutigen Episode klingt ein wenig wie ein Hollywood-Blockbuster. Workations, the good, the bad and the ugly.
Klingt nach Clint Eastwood für mich.
Ja, ja, genau. Workation, wir hatten dieses Wort auch schon mal gehört vor 3 oder 4 oder 5 Episoden, als der Christian über seine ersten Erfahrungen in Oaxaca, Mexiko, berichtet hatte, wo ich dann nachfragen musste, was ist überhaupt eine Workation? Musste lernen, dass Workation eine Wortneuschöpfung ist, die scheint ja gerade auch sehr populär zu sein und macht ihre Runde auf jeden Fall. Jeder redet von Workation. Vacation und Work wird verbunden oder kombiniert, ja? Ja. Und daraus entsteht dann halt, ja. Aber was steckt denn dahinter? Was steckt hinter Workation?
Ist ja nicht neu, ne? Work and play, work hard, play hard. Ich erinnere mich so in den 90ern, das war so ein Yuppie-Slogan, ne? War zu der Zeit ja irgendwie total angesagt, dass man...
Ja, da gab es ja früher so einen Spruch von 50 Cent, ne? Ein Film sogar. Wie hieß der nochmal?
I'll get rich or die trying, meinst du?
Ja, oder sowas. Ja, genau, richtig. Ja. Ja.
Also Workation als Kombination, ne? Work und Vacation, also Arbeitsurlaub könnte man auch sagen. Klingt natürlich dann wieder total langweilig. Ich denke mir ja oft, diese englischen Begriffe werden eigentlich nur deshalb benutzt, weil die deutschen Übersetzungen so total lahm klingen, oder? Arbeitsurlaub.
Also im Englischen fällt es wahrscheinlich leichter, so eine Art eine Kombination zu machen, ja, indem man zwei Wörter nimmt und sie zu einem. Also das ist im Englischen eher möglich als...
Wir geben das mal an euch raus. Vielleicht fällt jemand da ein cooler Begriff ein. Schreibt es gerne mal unter unserem Blog. Die digitalen Möglichkeiten haben sich aber jetzt, sagen wir mal, geändert im Vergleich zu den 90er Jahren, sodass über Geo-Arbitrage, da haben wir ja auch schon in einer der letzten Episoden drüber gesprochen, ist dieses Konzept der Workation ist demokratischer geworden. Also früher war das ein Privileg für den Jet-Set. Die haben das ja immer schon gemacht, im Grunde genommen, von ihrer Yacht aus gearbeitet oder aus dem Flieger raus. Zumindest hat man diese Bilder im Kopf. Wahrscheinlich ist das ja auch Blödsinn. Aber jetzt ist es ja möglich, dadurch, dass Flüge günstiger geworden sind, dadurch, dass man einfach sich einfacher in der Welt bewegen kann und auch seinen Arbeitsplatz eigentlich mitnehmen kann. Ne?
Ja, ja, genau.
Und wir wollen in der heutigen Episode uns mal anschauen, ob das ein Hype-Begriff ist. Und ich kann jetzt so nach 2 Monaten ein kleines Fazit ziehen. Und ja, darum soll es in dieser Episode gehen.
Und du hast, glaube ich, eine Woche seid ihr.
Noch 3 Tage.
Noch 3 Tage in Workation.
Wir sind jetzt auch wieder in Oaxaca. Also da, wo wir die erste Episode über Geo-Arbitrage aufgenommen haben. Wir sind jetzt wieder in dem gleichen Ort und fliegen am Montag zurück. Ja.
Wenn du jetzt mal so rekapitulieren müsstest nach 8 Wochen, was ist denn so hängen geblieben? Ist es wirklich, du sagtest ja, ist es Hype? Ist es, was ist gut? Was ist bad? Und was ist the ugly?
Ja, also vielleicht 1, 2 Anekdoten, um mal zu illustrieren, dass es eben auch, also zum Thema the bad, zu dem, was nicht so gut gelaufen ist. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Episode geplant und genau zu dem Zeitpunkt ist morgens in dem ganzen Fädel, in dem ich war, der Strom ausgefallen. Das habe ich aber erst dadurch erfahren, dass ich in ein Internetcafé gegangen bin und gemerkt habe, dass die auch kein Strom und damit auch kein Internet haben. Und somit war das für den Tag, war es nicht möglich, diese Aufnahme zu machen. Und es gab auch Situationen, wo ich Videotelefonie gemacht habe. Da wollte ich nachher auch noch eine Plattform empfehlen, die ich finde viel besser funktioniert als Zoom und andere und Skype und andere Plattformen, aber dazu später. Also es gab durchaus technische Probleme und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die zum Teil auch Stress ausgelöst haben, weil diese Unwägbarkeit ist morgen eine Baustelle neben dem Hotel, ist morgen das Internet stark genug. Jetzt in der letzten Zeit waren wir am Strand in Masunte und da war das Internet dauerhaft so schwach, dass wir gar keine Aufnahmen machen konnten. Wir haben dann zwei Aufnahmen gemacht, dann bin ich für einen Vormittag in den Nachbarort gefahren zu einem Freund, der näher an der Antenne gewohnt hat, sodass dadurch das Netz ein bisschen stärker war.
Eine bessere Standortbestimmung betrieben hat wahrscheinlich, oder?
Ja, das war in dem Fall tatsächlich einfach Glück. Aber ja, da kommen wir ja auch noch zu. Wie kann man das umgehen? Also wie kann man, es waren wahrscheinlich auch viele Anfängerfehler, die ich gemacht habe. Und wie kann man das umgehen? Wie kann man das besser machen? Also was mir auf jeden Fall klar geworden ist, eine gute Vorbereitung ist total wichtig und auch tatsächlich mehr im Detail zu recherchieren, wenn ich ein Airbnb buche zum Beispiel, wie gut und stabil ist da das Internet? Weil das ist nun mal sozusagen der Saft, über den alles läuft.
Ja, jetzt lass uns mal Tacheles. Wie würdest du jetzt bei der nächsten Reise, bei der nächsten Workation vorgehen? Also wie würdest du jetzt herausfinden, ob es an deinem Ort oder Bestimmungsort ein gutes Wi-Fi gibt? Wi-Fi, Entschuldigung, also WLAN.
Du hattest ja auch im Vorgespräch gefragt, kann man das bei Airbnb filtern? Wir haben das jetzt nochmal geschaut. Also was du machen kannst, ist, du kannst das Kriterium Wi-Fi anklicken. Also ich meine, eigentlich ist das ja der absolute Standard. Insofern ist das gar nicht aussagekräftig, weil dann einfach nur damit postuliert wird, ja, wir haben Internet, wir haben Wi-Fi. Das sagt aber natürlich nichts über die Qualität aus. Du kannst also nicht sagen, ich möchte nur die Wohnung angezeigt bekommen, die ein extrem gutes Wi-Fi haben. Das heißt, was man machen müsste, und da musste ich an unsere letzte Episode über die Marktintelligenz denken, man muss tatsächlich einsteigen und schauen, okay, welche Rezensionen gibt es? Sind da Auffälligkeiten? Ja, gibt es Ein-Sterne-Rezensionen von Leuten, die sagen, super Ding, total sauber, aber das Wi-Fi ist beschissen. Ja, und wenn es davon mehrere gibt, dann hat man schon mal sozusagen dann ein Warnsignal. Also man müsste tatsächlich mehr in die Rezensionen einsteigen. Da war ich jetzt ehrlich gesagt zu naiv und habe nicht tief genug recherchiert, weil ich habe es einfach ein bisschen optimistisch gesehen. Und das andere, was man machen kann, das habe ich aber auch erst hier gelernt, ist, es gibt eigentlich zu jedem Ort eine Facebook-Gruppe. Was weiß ich, wenn man jetzt in Masunte ist, dann gibt man einfach bei Facebook Masunte ein, über die Gruppensuchfunktion. Und da gibt es dann meist sogar mehrere Gruppen. Und da kann man diese Frage einfach auch, könnte man die Frage im Vorfeld schon loswerden. Oder man sucht über das Thema Wi-Fi zum Beispiel, sucht man nach einem Thread und liest dann dazu. Und dann erfährt man zum Beispiel, ja, wenn man in dem Bezirk ist, ist das Wi-Fi beschissen. Das beste Wi-Fi gibt's dort. Oder egal, wo du in dem Ort bist, das Wi-Fi ist einfach schwach. Du musst dir eine SIM-Karte kaufen und dann kaufst du dir die Telcel und nicht die AT&T. Das war zum Beispiel auch ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich wollte dann Plan B machen und habe eine SIM-Karte mir besorgt von AT&T, die aber wiederum AT&T hat in diesem Teil des Ortes aber auch keinen guten Empfang gehabt. Und ich hätte eine von Telcel kaufen müssen. Also das.
Gut, diese Info hättest du wahrscheinlich über Facebook-Gruppen dann.
Die hätte ich über Facebook im Vorhinein sehr, sehr wahrscheinlich recherchieren können. Das habe ich nicht gemacht. Das heißt, ich habe es vor Ort erst gemacht und dann wiederum auch eigentlich eine Fehlinformation gehabt, dass ich mir deshalb eine AT&T-Karte besorgt. Das sind so Sachen, ja, weiß ich nicht, kann man wahrscheinlich auch nicht bis zum letzten Schritt alles vorplanen, ne? Aber das würde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal anders machen. Anderes Thema ist, wenn ich es noch kurz anschließen kann, ist das Thema Klimaanlage. Also es gibt ja hier eigentlich Ventilatoren oder Klimaanlagen. Und natürlich sind die Airbnbs mit Klimaanlage teurer. Aber in bestimmten Orten, und da muss man tatsächlich auch mal gucken, wie hoch sind denn da die Temperaturen am Tag, ist es eigentlich nicht möglich, ohne Klimaanlage vernünftig zu arbeiten. Man hätte dann immer noch die Ausweichmöglichkeit, in ein Internetcafé zu gehen. Aber auch da ist es nicht garantiert, je nachdem, wo man ist, dass es da Klimaanlagen gibt oder dass es da der Empfang gut genug ist. Also das sind so Dinge, die man auch im Vorhinein bedenken sollte, wenn man jetzt nicht nur, sage ich mal, eine Stunde am Tag arbeiten möchte, sondern 3, 4, 5 Stunden am Stück Klimaanlage eigentlich muss.
Wie ist es denn eigentlich in Oaxaca? Gibt es da Low und High oder Mid-Season? Oder ist es denn durchweg das ganze Jahr über, ist da mit den gleichen Temperaturen zu rechnen?
Also die Saison scheint jetzt hier zu Ende zu gehen. Ich glaube, bald kommt hier die, die Regenzeit. Und deswegen sind auch weniger Touristen hier. Die Temperaturen schwanken schon, also weil wir auch relativ hoch gelegen sind hier in Oaxaca City, ist es morgens auch relativ kühl. Was ich zum Beispiel auch einen Vorteil finde, als wir am Strand waren, da war es eigentlich permanent heiß. Ja, also mit Sonnenaufgang waren es gefühlt 30 Grad. Und hier ist es so bis, sagen wir mal, 9 Uhr, 10 Uhr morgens ist es eigentlich relativ kühl. Und abends entsprechend auch. Und das ist natürlich dann auch zum Arbeiten angenehmer, als wenn es die ganze Zeit, ja, die Hitze so ballert, ne? Ist aber auch Typsache. Also es gibt wahrscheinlich auch Leute, die damit besser umgehen können. Ich bin jetzt nicht so jemand, der mit so Hitze so gut umgehen kann. Ich werde dann eher so ein bisschen langsam.
Ja, verstehe. Ja, wie ist es denn jetzt generell? Ich meine, jetzt warst du ja in Mexiko. Wir haben derzeit, glaube ich, 8 Stunden Unterschied, ne? Also ich meine, weiß gar nicht, ist da schon umgestellt worden in Mexiko oder?
Noch nicht.
Also wird überhaupt umgestellt?
Übermorgen, glaube ich.
Ja, übermorgen, okay. Es ist ja so, ich glaube, für einen Amerikaner ist es sicherlich was anderes als für dich, Europäer. Du hast ja größtenteils mit Europäern zu tun. Ich weiß ja, bei uns war es ja auch immer ein Thema, ja, zu welcher Uhrzeit trifft man sich am besten, um ein Interview zu führen. Für einen Amerikaner, der an sich quasi in derselben Zeitzone lebt, ist es sicherlich was anderes.
Ja.
Als für dich, oder?
Ja, also wir hatten Nachbarn, das war ein amerikanisches Paar aus Chicago. Die haben den ganzen Tag mit Kunden telefoniert. Ich glaube, der Zeitunterschied war 1 Stunde. Das ist natürlich dann, die haben eine Woche hier in Oaxaca verbracht, haben tagsüber gearbeitet und sind abends schön ausgegangen, sind im Winter in Chicago entflohen und hatten hier 28 Grad, 30 Grad. Ne? Also das natürlich. Wenn du in der gleichen Zeitzone bist, ist es natürlich wirklich optimal. Und die Flugverbindungen sind natürlich auch viel, viel schneller, als das für uns war. Zeitunterschiede ist tatsächlich ein Thema, ja.
We'll be right back.
Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albrecht Barreda, die Leute hinter dem 9-to-5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen, 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst. Gut, jetzt hast du natürlich dieses Thema Zeitunterschied, sprich, wir haben jetzt, wie spät haben wir jetzt bei dir? Wir haben jetzt 10:15, ne? Wenn ich richtig gerechnet habe. Genau. Das heißt, hier hört der Tag ja schon quasi auf. Wir haben jetzt hier 7:15. Bei dir fängt der erst gerade an. Das heißt, das Zeitfenster, sich mit Partnern in Deutschland oder in Europa auszutauschen, ist relativ eng. Also wir reden mal, das heißt, du müsstest ja schon morgens um 6 Uhr aufstehen, dann hätten wir hier 6 Uhr, 2 Uhr mittags, oder? Habe ich richtig gerechnet?
Ja,
doch, 2 Uhr mittags. So, dann hast du nur noch 3 bis 4 Stunden, um dich mit Partnern oder mit Kunden auszutauschen.
Ja.
Gut, das wirst du ja immer haben im Rahmen einer Workation, es sei denn, bist auf der, ja, würdest in Afrika überwintern, in Südafrika.
Ja, das stimmt. Also das Thema ist tatsächlich, ist ein großes Thema. Also ich glaube, man muss vorher auch abschätzen, wie viele Zoom-Meetings, wie viel Videotelefonie man hat, wie viele Meetings notwendig sind. Also bei mir ist es ja jetzt nicht so intensiv. Ich arbeite ja einfach viel an, an Texten und hab nicht so viele Meetings, in denen ich mich absprechen muss. Aber wenn man so einen Job hat, wo es intensiv ist in der Kundenkommunikation, dann glaube ich, wird's richtig stressig. Also das ist tatsächlich auch dann etwas, wo man, in dem Fall müsste man eher nach der Zeitzone dann gucken und schauen, dass man näher an den Zeitzonen ist. Weil das hast vollkommen recht. Also von 6 bis 9 Uhr morgens, das ist einfach zu wenig Zeit dann auch. Ne?
Gut, das hast du natürlich auch gesagt, dass es ein wichtiges Kommunikationstool war, zumindest Zoom, bis du eine bessere Alternative gefunden hast. Weil ja. Zoom ja auch nicht so performant arbeitet. Welche Möglichkeiten hast du da entdeckt oder welche Alternativen würdest du hier den Leuten mitgeben wollen?
Ja, es gibt eine Alternative und die habe ich zufällig entdeckt, weil ein Freund mit mir telefoniert hat und das nennt sich Meet Jitsi. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Das ist so, dass man dort einen Raum für sich einrichten kann, reservieren kann sozusagen. Also wir könnten da jetzt einen 9-to-5-Raum einrichten und der ist dann wohl für immer für einen reserviert. Und dann kann man einfach in diesen Raum eintreten und von dort aus Links verschicken. Es ist weder ein Download nötig, noch eine Software, die man nutzen kann. Und manchmal, ich weiß gar nicht, ob man... Nee, es funktioniert nur über diesen Link. Und die Bildqualität war unglaublich gut. Und insgesamt war die Verbindung sehr, sehr stabil. Viel stabiler als, ich habe Signal probiert, ich habe Zoom probiert, Instagram, alles mögliche. Also das war tatsächlich mit Abstand die stabilste Verbindung. Und ja, Meet Jitsi nennt sich das. Und das ist eine gute Alternative zu Skype oder Zoom.
Gerade auf der Seite von Jitsi, die haben sogar auch Apps, die man sich runterladen kann. Mhm. Das heißt, man könnte dann demnach auch auf dem Mobilfunkgerät Meetings abhalten.
Ah, okay.
Und ja, das sieht...
Ist eine Open-Source-Geschichte?
Das scheint ja auch nichts zu kosten, oder? Ich meine, das ist free.
Ist wohl auch die Software, die Snowden benutzt. Das hat, ja.
Okay.
Das ist wohl, die sind wohl auch dafür bekannt, dass sie extrem auf Datensicherheit bedacht sind.
Aber gut, das ist gut zu wissen. Vielleicht hätten wir das dann doch heute über diese Plattform machen sollen, probieren sollen.
Ja, können wir beim nächsten Mal probieren.
Kann man ja irgendwie mal auch zukünftig vielleicht mal in Betracht ziehen, auch wenn du dann wieder zurück bist, vielleicht dann über Jitsi die Meetings abzuhalten.
Ein anderer Tipp, den ich noch habe, ist mit Google Docs zu arbeiten oder einer vergleichbaren Plattform, weil das machen wir ja auch für unsere Episoden, weil es so schön ist, man kann parallel arbeiten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, sage ich mal, abends an einem Dokument arbeite, durch den Zeitunterschied siehst du das dann ja entsprechend, wenn du das nächste Mal in das Dokument gehst und wir haben nicht diesen Austausch von Dokumenten und dieses Zeitproblem und dass man irgendwie Sachen immer neu abspeichern muss. Also das finde ich ist sehr, sehr praktisch und über die Kommentarfunktion kann man eben dann auch Dinge schnell abklären und muss dafür nicht jedes Mal ein Videocall machen oder telefonieren.
So, jetzt hatten wir ja, der Titel ist ja The Good, The Bad and The Ugly. Was war denn Ugly?
Ugly war für mich zu sehen, du hattest das auch mal angedeutet in dem allerersten Interview zur Workation vor 8 Wochen. Da hast du gesagt, wie das denn so wäre mit den digitalen Nomaden und du hast mich auch gefragt, gehört dieses Restaurant einem Mexikaner oder gehört es einem Europäer oder Amerikaner? Da hattest du das ja schon ein bisschen angedeutet. Und was ich jetzt an der Küste in Mazunte erfahren musste, und das fand ich wirklich erschreckend, muss ich sagen, da gibt es eine sehr, sehr große, ich sag jetzt mal, Community von einerseits Hippies und andererseits, ich nenne sie jetzt mal digitale Nomaden. Ich gehe einfach mal von aus, man sieht sie halt in den Cafés mit Rechnern sitzen. Und ich fand es krass, wie wenig integriert das war. Also es ist da wirklich eine Parallelgesellschaft entstanden. Viele der Restaurants und Cafés, in die diese digitalen Nomaden und Hippies gegangen sind, waren nicht in mexikanischer Hand. Zumindest sah das für mich nur nicht so aus. Es war tatsächlich oft auch so, dass die mexikanischen Restaurants leerer waren oder leer waren und die, ich sag jetzt mal, europäischen voll. Und es war auch nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass da viel Kommunikation stattgefunden hat. Also dass hier in Oaxaca zum Beispiel ist es so, dass auf der Straße jeder grüßt, ja, wie man das so von früher noch kennt. Ich finde das total schön. Und das war da zum Beispiel überhaupt nicht so. Also es war sehr, ja, fast so ein bisschen wie in so einer deutschen Großstadt. Ja, also es war so eine fast, ja, also es ist da wirklich eine Parallelgesellschaft entstanden. Und hier ist wohl der Begriff digitaler Nomade auch fast ein Schimpfwort. Und viele Mexikaner sind dann nicht gut drauf zu sprechen. Und jetzt kann ich auch verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dieser Erfahrung, warum das so ist. Weil das würde mich als Mexikaner tatsächlich auch nerven. Also wir hatten ja darüber gesprochen, dass Tourismus ja auch immer natürlich Geld ins Land bringt. Und ja, es gibt eben, wie ich hier gelernt habe, es gibt eben das hässliche Geld und das schöne Geld sozusagen. Und ja, also weiß ich nicht, vielleicht bin ich da jetzt auch, vielleicht ist es auch ein bisschen Typsache, aber mich hat das gestört. Also mir war das nicht respektvoll genug gegenüber den Menschen, die hier irgendwie zuerst leben.
Mich würde interessieren, wie wird denn kommuniziert? Also setzt man Englisch voraus oder ist man doch bemüht, in der Landessprache Kontakt aufzunehmen oder geht man einfach davon aus, weil ja größtenteils Amerikaner oder amerikanische digitale Nomaden in der Stadt sind, dass man auf Englisch angesprochen wird?
Also ich glaube, diese Parallelgesellschaften haben sich auch gebildet genau aus diesem Grund. Denn in diesen parallelen Communities wird eigentlich auch nur auf Englisch kommuniziert. Und ne, Huhn und das Ei, was war zuerst? Vielleicht ist es auch so, dass viele aus Unsicherheit sich sozusagen eher in diese Communities begeben, weil sie vielleicht noch nicht genug Spanisch sprechen. Also mein Spanisch ist auch nicht gut. Mhm. Ich bemühe mich aber immer, in einfachen Sätzen sozusagen zu signalisieren, dass ich bereit bin, die Sprache zu sprechen. Und also fairerweise muss man auch sagen, dass außerhalb der Großstädte auch wenig Englisch einfach verstanden und gesprochen wird. Also da hat man eigentlich auch keine Option. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel ja mittlerweile Google Translate und so. Es gibt ja auch Apps, in die man reinspricht. Das machen auch ganz viele. Das fand ich ganz interessant. Das machen dann viele, sage ich jetzt mal, Geschäftsleute, dass die dann einfach in ihr Handy sprechen oder in ihr Handy tippen und dann über diese Übersetzungstools mit dir kommunizieren. Wenn man merkt, dass es irgendwie komplexer wird, ich hatte mal im Handyshop so eine Situation, das wurde dann so komplex, dass also weder mein Spanisch noch sein Englisch ausgereicht haben. Mhm. Und da haben wir über so eine Übersetzungsplattform dann gearbeitet. Ne? Also ja, das geht. Aber es ist natürlich anstrengend und es ist natürlich leichter, mit Englisch sich einfach in Englisch zu kommunizieren und sich so dann sozusagen bestimmte Situationen zu vermeiden.
Also was ich jedem immer mitgebe, der viel reist, und das ist immer so meine Direktive, also ich muss, egal wo ich hinfahre, immer in der Lage sein, in der Landessprache ein Bier zu bestellen. Mhm. Das ist immer mein Einstieg in die Sprache. Der Versuch alleine, auch wenn die Aussprache miserabel ist, wird wirklich mit sehr viel Wohlwollen aufgenommen. Perfekt oder nicht perfekt, das ist erstmal dahingestellt, das spielt auch keine Rolle.
Es geht um die Geste. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich eine internationale Sprache. Ich glaube, dass du damit eigentlich überall auf Respekt stößt, ja.
Wenn du jetzt so Lektionen benennen müsstest, welche Lektionen würdest du jetzt hier unseren Zuhörern mitgeben wollen?
Ja, ich habe das mal vorher aufgeschrieben, deswegen sind die durchnummeriert. Ich fange mal an mit dem ersten. Hatte ich eben schon angedeutet, Recherche vor der Abreise ist unverzichtbar. Gründliche Recherche. Also je gründlicher die Planung, desto weniger Stress nach hinten raus. Das ist zumindest jetzt meine Erfahrung gewesen. Zweitens, oberste Priorität für mich bei der nächsten Workation wäre die Qualität des Wi-Fi. Das Wi-Fi first, Beach second habe ich es mal so genannt. Das ist tatsächlich, weil das eben den meisten Stress sozusagen dann auslöst, wenn es nicht funktioniert. Drittens, vorher abschätzen, wie groß der Anteil an Kommunikation mit dem Kunden oder mit Geschäftspartnern ist, also wie viel Zoom-Meetings etc. habe ich, weil das kann auch eher durch den Zeitunterschied und die Wi-Fi-Geschichte Stress auslösen. Also wenn ich so gestalten kann, dass ich eigentlich kaum Kommunikation Videotelefonie-mäßig habe, dann ist es fast auch egal, wie gut das Wi-Fi ist, weil eine E-Mail kann ich eigentlich von überall verschicken. Viertens wäre Plan B überlegen, was mache ich, wenn das Internet nicht funktioniert? Ja, habe ich einen Ersatzrechner dabei, ein Ersatzladekabel? Also das würde ich tatsächlich empfehlen. Mir ist jetzt zum Beispiel das Handy ausgefallen, weil ich von der Welle erfasst worden bin und das Handy dann nass geworden ist. Und das war jetzt auch für 2 Tage wirklich stressig, das irgendwie repariert zu bekommen. Hat dann auch tatsächlich nicht geklappt. Aber ich habe ein Ersatzhandy gehabt. Auch da ein Ersatzrechner, für alles irgendwie ein Ersatzladekabel. Am besten jedes Teil doppelt haben, damit man, wenn irgendwas kaputt geht, geklaut wird oder nass wird, dass man dann Ersatz hat. Dann das 5. Vor Ort sich mit anderen Leuten vernetzen und herausfinden, ja, wo kann man gut arbeiten, wo sind die Ressourcen, die man braucht und so weiter. Und das 6. und letzte wäre, ja, dann am Ende auch zu sagen, ja, 5 Grade sein lassen. Wenn es dann nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Also so ein bisschen von der Gründlichkeit und der, sag ich mal, deutschen Gründlichkeit oder diesem Ehrgeiz dann auch loszulassen und zu sagen, gut, also ne, auch bei uns fällt mal das Internet aus oder der Strom aus, so ist das dann halt, ist kein Weltuntergang.
Eine Frage jetzt bei deinem Malheur mit dem Smartphone. Die Idee mal in Erwägung gezogen, das Handy in einen Sack mit Reis zu legen?
Ja, das hat man mir auch empfohlen. Ich habe es auch getrocknet. Dann hat es auch wieder funktioniert. Aber war so on and off, dass ich dann sagte, ich muss da jetzt das Akku tauschen. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass es gar nicht am Akku lag, sondern an dem Port. Das habe ich aber erst herausgefunden, nachdem man das Handy aufgemacht hat. Und das war, ja, wie das immer so ist. Ne? Das ist ja dann auch, wenn man jetzt, sag ich mal, zu Hause ist, nicht unbedingt cool und dauert Zeit. Aber wenn man dafür immer in den Nachbarort noch fahren muss und auch sich irgendwie nicht so gut auskennt.
Also das ist natürlich Stress, das ist richtig. Jetzt hast du ja, also mal, ihr habt jetzt 8 oder 9 Wochen auf dem Konto. Ihr wart jetzt relativ lange unterwegs. Habt euch auch im Vorfeld entschieden, nur wenige Orte anzufahren, also nach dem Motto Slow Travel, ne, also ja, bloß kein Stress, nicht zu viele Orte reinzupressen. So jetzt als Fazit, wie würdest du jetzt diese Zeit sehen? Ihr wart jetzt 8 oder bald jetzt 9 Wochen in Mexiko an 3 Orten, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Wie würdest du diese Zeit werten jetzt im Rückblick?
Toll, also würde ich gerne wieder machen. Das war tatsächlich schlau, dass wir das auf 3 Orte verteilt haben. Das würde ich auch wieder so machen, weil diese Reisezeiten eben dann auch immer wieder relativ lang sein können, weil Mexiko tatsächlich ein sehr, sehr großes Land ist. Also das hat mir gut gefallen. Was mir auch noch gut gefallen hat, ist, dass man interessante Leute kennenlernt und interessante Kontakte knüpft und durch die Ortswechsel auch immer wieder, ich sage mal, neue Ideen bekommt. Also ich bin jemand, der viel Inspiration auch aus Spaziergängen durch neue Städte sich zieht. Also mich macht das total an, wenn ich irgendwie, was weiß ich, ein interessantes Café sehe oder hier sind ganz viele Graffitis an den Wänden, die wahnsinnig interessant sind und versucht, sich in so eine neue Sprache auch so ein bisschen einzudenken. Also das ist alles sehr, sehr positiv und inspirierend. Auch das Arbeiten selber hat gut geklappt. Also der Vorteil ist natürlich, wenn du in so einer Urlaubssituation in An- und Abführung bist, dass du die Alltagsablenkung gar nicht hast. Ne? Also ganz konzentriert, ich konnte ganz konzentriert arbeiten, weil ich zum Beispiel jetzt nicht darüber nachdenken musste, was ich dann fürs Mittagessen einkaufe und was ich als, ne? Also so ganz banale Sachen, die im Alltag ja, wenn man zu Hause ist, einen dann doch immer, die immer mitlaufen und weswegen ja viele Leute sagen, dass sie nicht im Homeoffice arbeiten können. Das hast du natürlich hier nicht. Ne? Also gibt eigentlich, wenn du dir sie nicht schaffst, keine Ablenkung.
Wie sah denn so ein Tag aus? So ein wie sah ein Arbeitstag aus? Man, du hast produktiver arbeiten können, weil du weniger Ablenkung erfahren hast. Zeitlich gesehen, wie lange hast du an deinen Projekten oder an deiner, ich nenne es mal, Arbeit gesessen?
Also ich habe die Vormittage in der Regel, sagen wir mal so bis 14 Uhr, habe ich am Rechner verbracht und die Nachmittage und Abende meistens sozusagen als Vacation. Also das war sozusagen der Vormittag bis 2 Uhr war meistens der Arbeitsteil. Das aber zum Beispiel auch an den Wochenenden. Also das war, ja, ich fand es eine sehr, sehr angenehme Kombination, die auch Und ich habe auch gedacht, wenn ich jetzt nur Urlaub gehabt hätte, wäre mir das wahrscheinlich zu langweilig auch geworden. Also ich fand es tatsächlich ganz cool, diese beiden Pole zu haben. Die, ne, man freut sich dann auf den Nachmittag in der Stadt oder am Strand und hat aber auch vormittags irgendwie eine Zeit, wo man produktiv arbeitet.
Du hast damit auch für Abwechslung gesorgt, nicht?
Ja, also das Einzige, was ich jetzt wirklich, was ich als negativ sehe, ist die Einrichtung und der Halt des digitalen Office kann Stress erzeugen. Und da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich auch ein Geschäftsmodell, weil das nicht natürlich nicht nur für mich ein Painpoint ist, sondern auch für alle anderen, die das so machen. Und es gibt ja auch Orte, die haben so Boutique-Hotels oder so Resorts oder wie auch immer gegründet, wo man tatsächlich auf diese Bedürfnisse ganz konkret eingeht. Ja, also wo es garantiert ist, es dann ein super stabiles, schnelles Netz ist, die auch ein Ersatzteillager haben für alles Mögliche, ja, die vielleicht sogar eine kleine Werkstatt haben, wenn mal irgendwas kaputt gegangen ist. Also sowas zu schaffen, so einen Raum zu schaffen, wo man tatsächlich dann stressfrei und sorgenfrei sein digitales Büro einrichten könnte, das halte ich für ein sehr interessantes Geschäftsmodell an den Orten, wo viele digitale Nomaden unterwegs sind.
Ja, super. Ja, wie soll ich sagen, das war wieder Christian Schmid aus Oaxaca, live zugeschaltet mit einem Erfahrungsbericht über Vocation, Arbeiten und Urlaub in einem. Jetzt geht's ja wieder zurück. Ihr habt noch 3 Tage, die ihr wahrscheinlich dann auch in Oaxaca.
Ja, genau.
Von da aus geht dann die Reise zurück nach Europa, richtig?
Ja.
Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als guten Heimflug.
Dankeschön.
Tanke Temperatur, weil hier gerade in Köln, es hat geschneit, es ist ja recht kühl. Mal sehen, also du wirst es ja merken, wenn du in 3-4 Tagen wieder zurück bist. Vielleicht haben dann die Temperaturen ein bisschen angestiegen und das Frühjahr hat dann wirklich hier Einzug gehalten.
Das hoffe ich, ansonsten muss ich 3 T-Shirts übereinander anziehen.
Das ist auch sehr schön, alles klar. Alles klar. Also in diesem Sinne, guten Heimflug, noch schöne verbleibende 3 Tage und wir sehen uns dann bald in Köln wieder.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.